Ich mache das, weil es mir einfach total gut tut in dieser Phase. Das wäre für mich auch wirklich keine dauerhafte Ernährungsform aus vielen Gründen. Da kommen wir sicher auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber in dieser Zeit, wo ich die Fastengruppen begleite, schenkt mir das unglaublich viel Energie.
Hallo Carina.
Hallo Katja.
Na, wollen wir über das Fasten plaudern?
Unbedingt. Ich freue mich schon seit 2 Wochen auf diese Folge, Katja.
Ja, du konntest es nicht abwarten, ne? Also wir nehmen ja jetzt direkt auf. Also heute wird es gehen um Food Trends und wir haben schon in der letzten Folge 2 besprochen, Carnivore Ernährung und Rohkost. Und heute wird es gehen um
High-Protein-Ernährung, also die extrem proteinreiche Ernährung. Und es wird um OMAD gehen, also One Meal a Day. Bekannt von Chris Martin zum Beispiel, von Coldplay, der sich auch genauso immer ernährt. Ich glaube, Bruce Springsteen auch. Und es gibt noch ein paar mehr Promis, die sich diese Art der Ernährung rausgesucht haben. Und wir werden jetzt mal drüber sprechen. Macht das überhaupt Sinn? Was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Und was sind auch unsere eigenen Erfahrungen zum Beispiel damit?
Da freue ich mich riesig drauf. Aber lass uns doch mal erstmal vorstellen. Ich starte gerne. Ich bin Katja und wir haben diesen Podcast seit über 3 Jahren schon. Ne? Wir sind zusammengekommen, weil wir beide ärztlich geprüfte Fastenleiterinnen sind. Ich bin zusätzlich noch systemische und psychologische Coach und mit meinem Unternehmen Frau Wow unterstütze ich Frauen, die sich gar nicht so gern haben und immer in so einem Verbesserungsdrang an ihrem Körper rumbasteln. Solchen Frauen helfe ich einfach, sich wohlzufühlen in ihrer Haut. Dazu nutze ich Werkzeuge wie Fasten, Detox, aber auch psychologische Coachings.
So tolle Arbeit, die du da machst. Ich finde das wirklich ganz, ganz wertvoll. Ich bin Carina. Wir haben, wie Katja schon sagte, uns an der Deutschen Fastenakademie kennengelernt und daraus ist eine tolle Freundschaft und eine Kollegialität entstanden, obwohl wir auch ganz unterschiedliche Dinge anbieten. Bei mir sind es mit der Firma Sunnyside Fasten, Fasten Retreats. Also beim Thema Fasten überschneidet es sich. Unsere Konzepte ähneln sich natürlich auch, sind aber auch etwas unterschiedlich. Bei mir geht es auch viel um Sport, Bewegung, Wandern. Wir sind immer vor Ort in ausgewählten Locations. Ja, und dann gibt es verschiedene Themenwochen, die ich anbiete. Man kann mit mir in die Alpen gehen und sich mit dem Thema Longevity befassen. Man kann aber auch zu mir kommen nach Brandenburg und sich dort mit dem Thema Leben ohne Alkohol befassen. Oder wir treffen uns in Meckpomm an der Müritz und sprechen über das Thema Wechseljahre und wie Fasten und Ernährung und Bewegung da vielleicht unterstützend tätig sein kann.
Carina, im Großen und Ganzen unterstützen wir Leute doch eigentlich bei fast jedem Lebensthema.
Ja, also zumindest, wenn es mit dem Thema Mental Health, also psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit im weitesten Sinne zu tun hat.
Ja, und dann lass uns doch gerne starten mit der High-Protein-Ernährung. Wollen wir damit starten?
Sehr gerne, weil sie einem ja auch gerade wieder überall begegnet, ob bei Instagram oder vor allen Dingen auch auf Werbeplakaten oder im Supermarkt. Man kommt an keinem Regal vorbei, wo nicht irgendwo irgendetwas mit eiweißreich dran steht. Und sag mal, fangen wir doch mal so an, Katja, wie ernährst du dich denn? Nimmst du viele, ganz bewusst, extrem viele Proteine zu dir?
Nein, ich zu viel Protein zuzuführen, um Muskeln aufzubauen, das kann auch ein Mythos sein.
Ja? Also du meinst, zum Muskelaufbau sollte man vielleicht auf die Idee kommen, einfach die Muskulatur zu trainieren.
Eine Linie. Ich bin mit meiner Muskulatur relativ zufrieden, so wie ich merke ja auch, ich tue was, sie kommt, ich tue nichts, sie geht. Und das hat mit Ernährung, also meine Ernährung ist relativ stabil. Ich würde sagen, ich esse weniger Protein als so der Otto-Normal-Mensch. Ich nutze keine zusätzlichen Proteinpulver, weder pflanzlich noch tierisch. Aber ich esse inzwischen, ich habe ja mich eine Zeit lang vegan ernährt, jetzt ernähre ich mich vegetarisch. Und ich esse zusätzliche Milchprodukte vermehrt in letzter Zeit, aber nicht, um mein Proteingehalt zu erhöhen, sondern weil es mir schmeckt. So zu mir.
Also ich achte schon drauf, dass ich eine ganz gute Ladung an Proteinen auch zu mir nehme, weil ich schon gemerkt habe, dass ich oder das Gefühl hatte, wenn ich mal so verglichen habe auch, dass ich nicht so viele Proteine zu mir genommen habe. Und ich bin ja ein bisschen älter auch als du. Und in meinem Alter jetzt, wo ich so auf die Wechseljahre zusteuere, da ist eben der Muskelerhalt schon sehr, sehr wichtig. Der passiert natürlich in allererster Linie durch Krafttraining, durch Sport. Das braucht aber für die anabolen Prozesse schon auch eine gewisse Portion an Proteinen. Und ich habe manchmal den Eindruck, und das habe ich eben auch bei mir selber gemerkt, in den Gesprächen mit meinen Teilnehmenden, dass sie so viele Proteine gar nicht zu sich nehmen. Also wenn ich dann mal frage, wann hast du denn, vor allen Dingen, wenn die vegetarische Kost, die ich ja auch total befürworte, oder vegane Kost sogar, aber gerade dann fehlen natürlich auch ein paar tierische Proteine. Und wenn man dann fragt, wann, was hast du denn so an Proteinen gegessen, dann wird ganz schnell so, ja, mal ein bisschen Quark. Und Linsensuppe, und wann gab es die Linsensuppe? Ja, so vor 2 Monaten. So, okay. Natürlich isst man auch über Getreide und so Proteine, aber so hoch ist die Proteinversorgung oftmals nicht. Und das war bei mir ähnlich. Und ich habe schon ganz bewusst die Proteine erhöht. Aber wir sprechen hier von einer guten, gesunden Eiweißversorgung und nicht von der High-Protein-Diät, die ja nun wirklich auf eine extreme Proteinzufuhr setzt. Und wie bei allem ist so eine einseitige Fokussierung, die führt immer zur Vernachlässigung von anderen Nährstoffen. Aber dazu kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Was sind denn die Vorteile aus deiner Sicht, Katja, von einer eiweißreichen oder extrem eiweißreichen Ernährung?
Na, das ist natürlich zunächst der schnelle Muskelwachstum, wenn man das Ganze mit Bewegung verbindet, mit vor allem mit Krafttraining, ja. Und das sind ja doch schon beeindruckende Resultate. Und wenn man es dann mag, ich finde persönlich, dass man, also ich sehe, ich meine es zu sehen, wenn ein Mensch High Protein isst und trainiert, ich finde, dass der Körper sich sehr von dem Körper unterscheidet, der einen, sage ich mal, normalen Proteinzufuhr hat mit eben Krafttraining, dass die Muskulatur so, ich weiß nicht, sieht für mich einfach natürlicher aus. Ich finde die Körper, ich will jetzt nicht in so Prototypen reinfallen, ja. Aber ich würde sagen, dass man Menschen doch in Fitnessstudios oft begegnet, die eben diese Art von Ernährung praktizieren und viel Eiweiß zuführen nach dem Sport. Ja, ich finde, dass diese Muskulatur einfach nicht so schön ist wie die natürliche Muskulatur mit einer normalen Ernährung. So meine Meinung.
Ja, also ich finde, man muss da wirklich extrem unterscheiden. Ne? Sprechen wir von so aufgepumpten, meist auch noch mit anderen muskelaufbauenden Stoffen sich versorgenden Pumpern aus dem Fitnessstudio? Oder sprechen wir jetzt über die mittelalte Frau, die vielleicht Gewichtsprobleme hat, die mit den ersten Wechseljahrsbeschwerden zu tun hat? Da, bei dieser Frau, und an die wenden wir uns ja eher, ja, da finde ich es völlig legitim als Intervention, um den Körper zu sättigen, um von den Kohlenhydraten zum Beispiel wegzukommen, um von den ungesunden Fetten wegzukommen, dann mal über eine gewisse Zeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt hochwertige Proteinshakes, weil ich über natürliche Wege gar nicht auf so eine hohe Ladung Proteine erstmal komme. Die Proteine können den Blutzucker besser stabilisieren, als die Kohlenhydrate es tun. Das heißt, sie sorgen auch für eine längere Sättigung. Sie sorgen dafür, dass wir keine oder weniger Heißhungerattacken bekommen, solange die nicht mental bedingt sind. Die Proteine sind gut für die anabolen Prozesse und vor allen Dingen bringen sie uns erstmal weg von den ungesunden Kohlenhydraten. Und da kann eine Erhöhung, auch eine starke Erhöhung der Proteinzufuhr über einen gewissen Zeitraum sehr, sehr sinnvoll sein.
Ja, in meiner Beratung, in der Ernährungsberatung nach dem Fasten in meinen Kursen, ja, da berate ich ja auch zu Proteinen, wie erhöhe ich meinen Proteinbedarf. Das ist in der Regel sinnvoll, ja, vor allem wenn so eine Zuckersucht und viele essen ja, also ich habe von mir gesprochen, Carina, ja, ich habe damit kein Problem, ich esse sehr ausgewogen. Wenn ich aber merke, Menschen kommen zu mir, die, und ich schaue mir das Tagebuch an, irgendwie 80, über 80% Kohlenhydrate, da ist es natürlich sehr sinnvoll, die Ernährung ausgewogen zu gestalten und da eröffne ich die Fülle von verschiedenen Proteinquellen. Ich finde es extrem wichtig, Proteine in unterschiedlichster Form zu sich zu nehmen. Vor allem aber auch in vegetarischer, veganen Form. Also Hülsenfrüchte haben ja nicht nur die Vorteile, dass sie proteinreich sind. Die haben ja auch noch die Ballaststoffe, was dem Fleisch und tierischen Proteinen komplett fehlt. Und also das ist wichtig, ja.
Total. Und da sprichst du das Nächste an. Nach einer möglichen kurzen Intervention für die Ernährungsumstellung, um auch ein klares Signal zu geben, würde ich und möchte ich von Herzen allen empfehlen, sich der natürlichen, überwiegend pflanzlichen Proteinquellen zuzuwenden. Es gibt die Möglichkeit, sich auch ohne hochverarbeitete, oft mit irgendwelchen Zuckerersatzstoffen, mit Aromen, mit anderen künstlichen, hochverarbeiteten Stoffen zugesetzten Proteinpulvern zu versorgen. Man kann das ganz wunderbar über die Ernährung, und genauso mache ich es auch, über die Ernährung schaffen. Und das sind ja nun wahrlich nicht nur die Hülsenfrüchte, die sind zwar ein super Proteinlieferant, aber wenn man nicht gerade vegan unterwegs ist, ist es auch Quark, es ist Hüttenkäse, es ist mal so ein Harzer Roller, es ist Getreide, Nüsse vor allen Dingen, Samen und Saaten, die super Proteinlieferanten sind, Tofu, Soja, ganz toll auch Tempeh ist dazu noch, ist fermentiert, ein fermentiertes Produkt, ist dazu noch super darmfreundlich und gut für die Darmgesundheit. Also es gibt wunderbare Wege, sich auch auf pflanzliche Art und Weise mit vielen Proteinen zu versorgen. Denn man läuft schnell Gefahr, wenn man diese ganzen Shakes in sich reinpfeift. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemerkt hast. Ich habe wahnsinnig Durst. Ich habe mir mal einmal so ein Shake bestellt, weil ich auch so dachte, da kriege ich leichter meine Proteine, gerade wenn ich auf Reisen bin. Mir bekommt das überhaupt nicht und ich bekomme einen wahnsinnigen Durst. Und der Hintergrund ist, dass man viel, viel, viel trinken muss, wenn man diese Proteinshakes zu sich nimmt, weil ein Abbauprodukt von der Proteinsynthese, dem Proteinstoffwechsel, ist zum Beispiel Harnstoff. Das ist jetzt der einzige, der mir einfällt, aber es gibt ganz viele. Und das belastet unter anderem oder kann die Nieren belasten, wenn ich auf einmal so eine extreme Menge an Protein zu mir nehme.
Ja, genau. Ich wollte jetzt auch zu den Nachteilen kommen. Das sind eben durch diesen Harnstoff ausgelösten Nierenprobleme, die auf Dauer auftreten können. Und natürlich auch, und da sprechen wir sind ja bei dieser High-Protein-Ernährung, wir sprechen wieder in einem Extrem. Wir sprechen jetzt nicht über eine ausgewogene Ernährung, die so ein bisschen wo auf Protein einfach geachtet wird, sondern wirklich auf eine Ernährung, wo Protein dominiert. Und hier sind einige Nachteile dabei. Mangel an Ballaststoffen, was ich kenne so viele Menschen, die unter Verstopfung leiden, die diese Shakes trinken und die geben es nicht zu. Und dann, wenn sie dann merken, ich rede darüber sehr offen, kommt es dann, ja, so als Thema. Gelenkprobleme, also alle so anfangende Entzündungen, Arthrose, Arthritis, was danach folgen kann, ja. Das wird durch die Übersäuerung des Körpers verursacht. Ja. Oh, die Liste ist eigentlich groß, aber auch dann Veränderung der Knochenstruktur, das ist natürlich schon nach Jahren, ja. Also wenn es mit dem Kalzium problematisch wird, weil da einfach tierischer Eiweiß dominiert. Was ist dann noch dabei? Also ich finde, wenn du jetzt eine sehr lange Zeit auf so einer Ernährung warst und merkst, dass diese Dinge, die wir genannt haben, dabei sind bei dir, dass du mit Entzündungen kämpfst, dass du infektanfällig bist, dass du Schmerzen in Gelenken hast, dann brauchst du eine Entgiftung, dann brauchst du eine Fastenkur oder irgendeine Basenfastenkur, wo eben, weil beim Fasten passiert das ja, dass diese Proteine, verzuckerte Proteine, ist das richtig, Carina? Ich bin immer so schlecht in diesen ganzen biochemischen Prozessen, dass das Ganze beim Fasten auch eben ausgeschieden wird, ja, verbrannt wird, in Energie umgewandelt wird. Und das ist ein super Prozess beim Fasten. Ich empfehle allen High-Proteinern nach vielen Jahren Praktikum zu fasten.
Auf jeden Fall. Und ich möchte noch aus meiner eigenen Erfahrung da auch was erzählen. Als ich noch nicht so viel wusste über Ernährung und was da so im Körper passiert, neigte ich auch immer zu diesen Extremen. Und ich habe vor 10 Jahren sehr viel Sport gemacht, habe eigentlich low bis no carb gegessen und habe mich extrem high protein ernährt. Also ich habe eine solche Phase hinter mir, weil ich geglaubt habe, ich tue meinem Körper damit ganz, ganz viel Gutes und unterstütze meinen extremen Sport, den ich damals betrieben habe. Und was war die Folge? Ich hatte Gicht. Also es war wie Gicht. Ich bin morgens wach geworden und habe gedacht, meine Hände tun mir weh. Ich habe gedacht, das käme von den Gewichten, die ich gehalten habe. Das wäre so eine Art Muskelkater in den Händen. Das war dann aber immer. Jeden Morgen hatte ich das Gefühl, dass ich meine, nicht nur das Gefühl, es waren richtige Schmerzen, die ich in den Gelenken hatte, die ich in den Fingern hatte, in den Knien, unten an den Füßen. Ich habe gebraucht, bis ich überhaupt in Gang kam, um morgens meine Laufrunde zu machen. Mhm. Und das weiß ich jetzt, wie du es eben auch schon erwähnt hast. Ich habe es wirklich am eigenen Körper erlebt. Das waren die Folgen der absoluten Überlast an Proteinen und damit höchstwahrscheinlich auch der Überlast an Säuren, Harnstoffe, Harnsäure etc. im Körper, die das gefördert haben. Also ich war richtig unterernährt. Ich war unterernährt im Sinne von extremem Nährstoffmangel und einer Überlast an Stoffwechselabbauprodukten, die eben durch diese extreme Proteinernährung dann gekommen ist.
Ja, aber wie schön ist zu sehen, Carina, wenn jetzt jemand zuhört, oh nein, jetzt habe ich die letzten 3 Jahre so gegessen und erkenne mich da wieder. Wie schön zu sehen, dass es reparabel ist, dass es reversibel ist. Und das ist halt tatsächlich der Fall. Also wenn ihr Gicht, Arthrose, Gelenkprobleme bis zu Rheuma, solche Problematiken habt, ist Fasten einfach so, so gut für euch. Probiert es aus. Es ist rückgängig zu machen. Da gibt's so viele Menschen, die das schon erlebt haben. Ich hatte gerade jemanden betreut, der sehr jung ist und eben mit Arthrose schon Probleme hat. Gute Nacht.
Ja, und vor allen Dingen keine Angst davor, dass dann entweder sofort das Gewicht hochgeht, wenn man weniger Protein isst, oder die Muskulatur abbaut. Auch das kann ich absolut nicht bestätigen. Und da gibt es auch keine Studien, die bestätigen, wenn du auf einmal in gesundem Maße weiterhin Proteine isst, aber aus diesem Extrem rauskommst, dass du dann an Muskelmasse verlierst. Im Gegenteil, viele berichten auch, dass sie auf einmal gar nicht mehr abnehmen. Das hat auch damit zu tun, dass Proteine natürlich auch nährstoffdicht sind, also viele Kalorien haben können, je nachdem, welche Proteine ihr dazu euch nehmt. Und Proteine werden im Körper irgendwann auch zu Zucker umgewandelt und wenn der nicht verbraucht wird durch ausreichend Bewegung, eben auch in Fett gespeichert. Ist ja nicht so, dass die Proteine ansonsten weggeatmet werden, sondern die Kalorien in den Proteinen, die müssen auch verbrannt werden, ansonsten setzen auch die irgendwo an. Ne? Also es ist nicht gleich Proteine, gleich nur Muskulatur und kein Fett, sondern so geht die Gleichung eben auch nicht auf.
Ja, weißt du, Carina, das ist ja schon wieder so ein Zauberstab, so ein Rennen nach dem schönen Körper, am besten schnell. Ja. Aha. Und ich kann euch sagen, wenn ihr einen muskulösen Körper haben wollt, müsst ihr ein Leben führen von einem Menschen, der einen muskulösen Körper braucht.
Ja, sehr gut, da hast du recht.
Alles andere hilft nicht.
Ja. So ist es leider. Lass es zusammenfassend vielleicht nochmal sagen. High-Protein-Ernährung, wieder die Ausschließlichkeit und die einseitige Fokussierung ist nicht der Weg zum Glück. Eine bewusste, gerade Ernährung mit pflanzlichen Proteinen ist auf jeden Fall richtig, gesund und wichtig. In Kombination mit ausreichend Bewegung.
Ihr Lieben, wenn ihr da Bedarf habt an Informationen, wenn ihr merkt, okay, weil ich weiß, dass einfach sehr viele Menschen diese Diät essen, regelmäßig, dann wendet euch an mich, an Carina. schreibt uns an, ja, wir können da Hilfestellung leisten, ja, wenn ihr zum Beispiel fasten wollt und sagt, okay, ich merke, ich brauche eine Entgiftung, ich brauche das, ich brauche, ich habe keine Ahnung, wie soll ich mich von pflanzlichen Proteinen ernähren, was soll ich denn da essen, habe ich die ganze Zeit Verdauungsprobleme, muss ich die ganze Zeit pupsen, weil ich die ganze Zeit Hülsenfrüchte esse, solche Sachen, ja, wir klären auf.
Genau, wenn es Pupsen geht, haben wir Tipps parat.
Gegen Pupsen, auf jeden Fall. So, Omad.
Yes.
Katina, du kannst starten. Ich weiß, dass One Meal a Day ist unsere letzte Ernährungsweise. Das ist eine Ernährungsweise, bei der 23 Stunden gefastet wird und in der einen Stunde wird gegessen, und zwar reichlich, und zwar so, dass alle Nährstoffe am besten zugeführt werden. Und
ja, da sind wir auch schon beim Problem des Ganzen.
Und ich weiß aber, dass du das regelmäßig machst. Deswegen eröffne gerne diese Runde und sprich über die Vorteile vielleicht auch, die du für dich siehst, weil sonst würdest du es ja nicht machen.
Richtig. Also ich nutze oft meine Fastenretreats. Ich mache so 18 Fastenwochen im Jahr, die ich begleite. Und oftmals nutze ich diese Wochen, um One Meal a Day dann auch zu praktizieren. Also dieses extremere Intervallfasten, wo ich dann eben nur eine Mahlzeit, eine richtig große Mahlzeit, so innerhalb von einer halben Stunde etwa zu mir nehme. Ich bin auch da nicht sklavisch. Das heißt, wenn dann mal abends gemeinsam gegessen wird mit dem Team oder so, dann esse ich auch mal abends. Aber so im Gros ist das meine bevorzugte Ernährungsform während der Fastenretreats. Und ich mache das, weil es mir einfach total gut tut in dieser Phase. Das wäre für mich auch wirklich keine dauerhafte Ernährungsform aus vielen Gründen. Da kommen wir sicher auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber in dieser Zeit, wo ich die Fastengruppen begleite, schenkt mir das unglaublich viel Energie. Ich muss morgens um 5.30 Uhr mit Freude aus dem Bett springen. Und das gelingt mir deutlich, deutlich besser, mir ganz persönlich, wenn ich abends nichts mehr esse. Und das gelingt mir dann auch besser, den ganzen Vormittag voll on point zu sein, die Wanderungen zu machen und mich um alles zu kümmern, wenn ich morgens nicht frühstücke. Das heißt, diese Ernährungsform, die mir den Raum gibt, mittags, wenn ich Mittagspause habe und dann auch ein bisschen Ruhe habe, mich dann sanft bewege am Nachmittag, da meine ganze Verdauung hinzusetzen und den Rest der Zeit wirklich in der Regeneration zu sein, in der irgendwann auch in der Ketose zu sein, in der Autophagie zu sein, also in die Vorteile des Intervallfastens zu kommen, sicher zu kommen, das schenkt mir einfach wahnsinnig viel Energie, genauso wie ich sie brauche in diesen Fastenwochen.
Kannst du vielleicht erzählen, wie du deine Mahlzeit, einzige Mahlzeit gestaltest, um dich eben zu versorgen?
Ja, und das ist echt eine Herausforderung. Also das ist nichts, was man so nebenbei machen kann. Vor allen Dingen nicht, wenn man das länger und nicht mal nur so als Phase, sondern wenn man das länger macht. Also was ich noch kurzer Ausflug empfehle, ich mache ja immer Intervallfasten. Ich variiere jetzt aber. Ich habe gelernt, dass es auch da sinnvoll ist, nicht immer nur eine Sache durchzuziehen, also immer nur das 16:8 durchzuziehen, wie ich es früher über 2, 3 Jahre sogar gemacht habe, sondern auch da zu variieren. Und dazu gehört auch mal einen Tag einzulegen, wo ich vielleicht 24 Stunden faste. Auch mal einen Tag einzulegen, wo ich oder zwei, wo ich mal 36 Stunden faste. Und auch mal einen Tag zu haben, wo ich vielleicht nur 12 Stunden Essenspause mache. Ne, das regt den Körper immer wieder an, sich anzupassen. Das löst einen sogenannten hormetischen Stress aus. Also das führt dazu, dass der Körper immer wieder aufgerufen ist, sich im gesunden Maße anzupassen. Also wenn wir jetzt über OMAD sprechen, sprechen wir nicht davon, dass es ein Nachteil wäre, mal hin und wieder einen Tag 24 Stunden nicht zu essen, sondern wirklich regelmäßig dauerhaft das nicht zu tun. Und dann wird es echt schwierig, um auf deine Frage zu kommen, auf die Nährstoffe in dieser einen Mahlzeit zu kommen. Weil im Zweifel kann man dann in der Masse, weil ich ja auch viel Rohkost esse, viel Salat esse, viel Gemüse esse und. Aber das sind nicht so nährstoffdichte Sachen. Dann bin ich schon überfuttert, habe einen riesigen Bauch. Das muss erstmal alles verdaut werden, habe aber vielleicht nicht meine ganzen Nährstoffe, Proteine, Ballaststoffe, all das bekommen, was ich eigentlich brauche.
Weißt du, welche Ernährungsweise mit OMAD oft kombiniert wird? Die Carnivore-Ernährung. Darüber haben wir in der Folge davor gesprochen. Und die ist ja so
Ja.
nährstoffdicht, also nicht alle Nährstoffe, aber die zum Beispiel fettlöslichen Vitamine und Makronährstoffe. Ja, das wird oft mit OMAD kombiniert.
Ja, nur dann fallen die gesamten Vitamine aus dem Gemüse und dem Obst weg. Es fallen ganz, ganz viele Ballaststoffe weg. Es fallen die
Ja.
pflanzlichen Proteine natürlich weg. Also du, man merkt, ne, es ist echt eine Herausforderung. Nun habe ich aber ja den Luxus, dass ich sehr viel Wissen habe und dass ich die Möglichkeit habe, ohne Rücksicht auf eine Familie in den Fastenwochen oder Partner, Freunde und so weiter, so mein Essen zubereiten zu können, wie ich es dann ganz individuell brauche. Das ist wirklich ein Vorteil. Das heißt, ich achte sehr darauf, dass ich ausreichend Proteine, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine habe. Ich bin mir nicht trotzdem noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt genug essen kann. Weil ich bin ja auch nicht klein. Wenn ich jetzt so eine ganz petite Person wäre, irgendwie von 1,55, 1,60 und ganz zierlich, brauche ich nicht so viel wie ich jetzt, nur die sich dann täglich 10, 12 Kilometer auch noch bewegt, Sport macht und jetzt von Natur aus, sagen wir mal, eher der sportliche Typ ist und nicht der klein zierliche Typ ist mit 1,74. Das heißt, ich brauche schon eine ganze Menge und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da genügend zu mir nehme. Von daher begrenze ich die Zeit meines OMADs eben auch auf diese Fastenwoche. Und so würde ich es jetzt auch empfehlen. Was sagst du denn dazu, Katja?
Also ich halte OMAD für ein gutes Werkzeug für bestimmte Lebensphasen, so wie du gesagt hast zum Beispiel. Es gibt ja Jobs, es gibt Umstände im Leben, wo regelmäßig Essen nicht geht im Alltag. Ja, ob das jetzt bei dir kommt ja noch dazu, du bist Fastenleiterin, du kannst nicht vor den Leuten dein Mittagessen auspacken da und schmatzen, wo die anderen da Wasser trinken. Ja, also es gibt unterschiedliche Lebensumstände oder ist es punktuell irgendein Retreat oder ist es punktuell irgendein Urlaub, wo einfach dann kann es wirklich super sein, sich eben auf eine Mahlzeit einzustellen und sie auch zu gestalten, weil oft ist es ja so, dass wenn wir so eine stressige Zeit haben, zum Beispiel eine Geschäftsreise, ja, und ich weiß schon, ich werde die nächsten 3, 4 Tage nicht zum Essen kommen, vielleicht nur abends und dann neigen wir dazu, entweder dann irgendeinen Schrott zu essen oder viele kleine Häppchen von Riegeln, sonstigem. Da finde ich diesen OMAD-Weg sehr bewusst, sich einfach zu sagen, okay, ich weiß, ich habe ein Geschäftsessen am Abend, ansonsten esse ich nichts, ich bin in der Ketose, ich bin, guck mal, jetzt schreiben wir diesen Podcast, es ist 10:45, ich habe noch nicht gefrühstückt, ich bin topfit. Ja, also wenn ihr von euch wisst, ich bin topfit mental, wenn ich in Gesprächen bin zum Beispiel, dann werde ich den ganzen Tag nichts essen und abends gestalte ich mir aber mein Essen so, dass ich ein Drei-Gänge-Menü habe, dass ich Rohkost esse, dass ich was Warmes esse, dass ich vielleicht einen Nachtisch habe und ich decke so ungefähr. Man muss auch nicht unbedingt 100% der Nährstoffe decken, wenn das nur 3 Tage ist, ja? Man muss das
Ja, genau.
nicht. Aber wenn es um eine Ernährungsweise geht, für immer, ist das für mich absolut ungeeignet. Überhaupt für jeden, für alle, aber dann auch noch für Familien mit Kindern, so gar nicht. Ich finde, vor allem aus der psychologischen Sicht, diese Ernährungsweise, die ist gar nichts für Menschen mit Essstörungen, gar nichts. Und es machen die natürlich auch wieder nur Menschen mit Essstörung oder oft, ja, als Dauerernährung, weil, ja, dann nimmt man schnell ab und da kann man sich vor allem richtig vollstopfen. Das ist, also ich habe zum Beispiel einen Artikel gelesen, wo Frauen mit Bulimie dieses OMAD praktizieren, weil sie sich so voll fressen an diesem eine Mahlzeit, dass sie danach nicht mehr atmen können, ja, wo das ist auch nicht gesund. Also, oder wenn ihr zum Beispiel zu Hause seid, also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich faste ja manchmal zu Hause mit den Kindern. Wir wissen ganz genau, was passiert. Ich finde das auch voll cool, dass meine Kinder wissen, dass ich faste, was es ist, warum es gesund ist und warum es gut ist. Wenn es aber eine Mama oder ein Papa ist, das jeden Tag nur eine Mahlzeit ist und die Kinder aber 5 essen müssen oder 3, das ist komisch für die Kinder auch, ja? Also für diesen ganzen Family Flow. Und also abgesehen von den Mangelernährungen, die glaube ich eintritt, hast du ja auch gesagt, weil Also wir kennen uns mit Ernährung aus, wir beide. Und trotzdem hätten wir Schwierigkeiten, wenn wir jeden Tag so essen müssten, die so reichhaltig zu gestalten, vor allem im Winter, wenn Sonne fehlt.
Ja.
Und ein Mensch, das sich gar nicht so gut mit Ernährung auskennt und dann vielleicht andere Aufgaben zu tun hat, weiß ich nicht, ob das... Aber vielleicht irre ich mich auch. Also vielleicht seid ihr jetzt hier Zuhörer und Zuhörerinnen, die das praktizieren, was funktioniert. Das würde mich interessieren. Weil punktuell eingesetzt halte ich OMAD für eine coole Sache. Ja?
Auch also, regelmäßig, ne? So einen Tag im Monat mal auch die Vorteile des 23-24-Stunden-Fastens zu nutzen. Ne? Der Darm kommt mal in die Ruhe. Es kann wirklich alles mal abgebaut werden. Die regenerativen Prozesse werden richtig schön angeschoben. Also dass die Glucose, die freie im Blut wird mal verbraucht. Also all das ist ja auch wirklich, das ist Frau Fiete im Hintergrund, die gerade die Postbotin begrüßt. Oder versucht zu vertreiben. Mit Erfolg. Das ist das Problem bei den Postboten. Die gehen ja dann
wieder. Die gehen dann wieder.
Das heißt, der Hund fühlt sich jedes Mal wieder bestätigt. Also die Vorteile sind ja auf jeden Fall, dass man die Ketose, den Fasteneffekt, den Effekt des Intervallfastens mal voll, auch über einen längeren Zeitraum nutzen kann. Aber wirklich hin und wieder. Ein-, zweimal im Monat, mal so einen Tag, das, glaube ich, schadet niemandem, wenn man ansonsten sich wunderbar ernährt. Bei mir ist es so ein bis maximal mal zwei Wochen im Monat. Aber dann habe ich auch eine ganz lange Phase im Sommer zum Beispiel, wo ich gar nicht OMAD mache, ja, wo ich ganz normal Intervallfasten mache mit maximal 16 Stunden und zwei volle Mahlzeiten am Tag habe. Was ich merke, Katja, ist, dass wenn ich zwei Mahlzeiten habe, meine Verdauung regelmäßiger ist.
Ja.
Ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die merken werden, wenn man nur so eine Mahlzeit hat, die groß ist, da hat der Körper schon auch ordentlich mit zu tun. Dem fällt es schon leichter, zwei kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen und die zu verdauen. Und das spüre ich schon auch. Also auch das spricht dagegen, das dauerhaft so zu betreiben.
Ja, also ich würde sogar sagen, also ich empfehle ja auch oder ich berate ja auch zum Thema Intervallfasten, wie man das eben nach dem Fasten so in die Ernährung integriert, so verschiedene Optionen, je nachdem, welchen Lebensstil man so hat. Aber ich empfehle da eher einfach einen Tag zu fasten in der Woche. Ja, also da muss man nicht OMAD machen einmal die Woche. Wenn das einmal die Woche tatsächlich ist, dann
genau, lieber
komplett. Ja, also ja. Das heißt ja dann 1:6, ne?
Ja, genau. Im Grunde kommt es ja aufs Gleiche raus. Im Grunde ist es das. Das sehe ich auch so. Absolut.
Also regelmäßige Fastenzeiten für den Körper, ob das jeden Tag ein bisschen ist, indem ihr einfach die Verdauungsvorgänge abschließen lasst und in der Schlafphase, also die Schlafphase verlängert oder die Abendphase verlängert, ja? Sind absolut gesund und empfehlenswert. Punktuelles Fastentage total empfehlenswert und natürlich Fastenwochen, wie wir die anbieten, mehrfach im Jahr auch empfehlenswert. Aber dauerhaft, OMAD, sind wir uns schon einig, das ist schwierig.
Ja, da sind wir uns einig. Ich glaube, ich mache es trotzdem öfter als viele andere. Ich muss aber auch echt sagen, dein Punkt, den du da eben genannt hast, ich bin nie, glaube ich, Gefahr gelaufen, so wirklich in eine Essstörung zu geraten, außer das, was ich eben erzählt habe, dass ich mich dann so extrem, vermeintlich extrem gesund ernähren wollte. Mhm. Auch das ist ja eine Form der Essstörung, aber nochmal auf einer anderen Ebene, würde ich sagen. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man bei OMAD ganz, ganz auch punktuell sehr, sehr vorsichtig sein sollte, wenn man da einen essgestörten Hintergrund hat. Weil das kann schon eine Falle sein, weil man da schon dieses Gefühl von Kontrolle ausübt und dann aber auch zu so einem Überschwung oder Überschwang zum Binge-Eating möglicherweise neigen könnte, weil man ja sagt, ich esse ja sonst am Tag nichts, jetzt kann ich ja alles in mich reinstopfen. Also die Gefahr sehe ich schon auch.
Ich glaube, es ist ganz leicht zu prüfen, wenn du durch dieses OMAD auf ganz viel verzichtest und für dich das wie ein Verzicht anfühlt, ist das nichts Gutes. Wenn du dir das Leben eher erleichtert, wie es bei dir zum Beispiel ist in den Fastenwochen und du dich damit gut fühlst, dann ist das eine gute Sache. Das ist, glaube ich, einfach in jeder Ernährungs, Weise so.
Ja, das stimmt. Das ist nochmal ein ganz, ganz guter Punkt.
Ich glaube, wir werden jetzt rausgeworfen, Carina. Wir sind am Ende unserer Aufnahmezeit.
Ja, es hat Spaß gemacht. War ja super. Wenn ihr Ernährungsformen habt, wo ihr sagt, da sprecht doch mal drüber, das würde mich interessieren, dann schreibt gerne.
Ja, wir freuen uns auf eure Feedbacks, Bewertungen und auf das nächste Mal Fasten Stories.
In 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.